Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wünsche frohe Ostern gehabt zu haben. Willkommen. Der Krieg, die Pandemie, der Klimawandel, die Inflation obendrauf, das alles trägt dazu bei, dass Waren bei uns teurer werden. Und zwar nicht nur Waren, deren Anschaffung ich noch so ein bisschen verschieben kann, muss es vielleicht jetzt wirklich gleich das neue Handy sein, sondern es betrifft auch Waren, die ich ganz schlicht und einfach unmittelbar brauche und verbrauche, Lebensmittel beispielsweise. Aldi hat ja in Sachen Kampfpreisgestaltung so eine Art Vorreiterrolle inne und Aldi hat Anfang des Monats die Preise für einzelne Waren deutlich angezogen und auch schon weitere Preissteigerungen angekündigt von 20-50%. Das ist schon saftig. Wir wollen in den kommenden 3 Stunden diskutieren, wie wir damit umgehen sollen. Haben Sie Spielraum? Können Sie diese Verteuerung gut stemmen und wegstecken? Finden Sie die vielleicht sogar gut, weil wir in Deutschland im internationalen Vergleich sowieso recht wenig ausgeben für unsere Lebensmittel? Reagieren Sie ganz konkret? Essen Sie weniger Fleisch? Da sind die Preise ja gleich deutlich hochgegangen. Ich habe gehört, eine Kollegin hat gestern Abend am Kotti für einen Döner 6 Euro hingelegt. 6 Euro? Oder lassen Sie häufiger das Auto stehen, wenn die Spritpreise jetzt so hoch sind? Oder gehören Sie vielleicht zu denen, die sowieso schon sparen, bis es knirscht, weil sie anders gar nicht über die Runden kommen und sich ein Auto und irgendwelche Extras sowieso gar nicht leisten können und auch keinen Spielraum mehr haben zum Sparen. Also, ich möchte wissen, haben Sie Tipps, wie wir umgehen können mit dieser Preissteigerung, wie Sie ganz privat mit dieser Preissteigerung umgehen, wie wir aber auch gesellschaftlich damit umgehen sollten und natürlich nicht zuletzt, wie sollte denn wohl Politik darauf reagieren und steuern? Das wollen wir heute diskutieren und dafür brauche ich Ihren Input hier unter 0331 70 99 111.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Und wir sprechen in dieser Sendung darüber, dass alles teurer wird. Idee, da könnte man doch einfach die Steuern senken. Genauer gesagt die Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel, auf gesunde Lebensmittel. Das würde alle entlasten und vor allem Menschen mit wenig Geld. So fordert es, gestern ist das geschehen, die Vorsitzende des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele.
Und gerade Menschen mit wenig Geld geben ja all ihre finanziellen Mittel für den Alltag aus, also für Lebensmittel, Miete, Strom und Gas. Und deswegen ist eben die Streichung der Mehrwertsteuer auf frische Lebensmittel eine Form der Entlastung, die eben direkt bei den Menschen ankommen würde.
Die ließe sich wahrscheinlich auch schnell umsetzen. Und Verena Bentler hat nochmal genauer gesagt, welche Lebensmittel sie dabei im Zentrum sieht.
Es geht wirklich um gesunde Lebensmittel, Obst, Gemüse, auf Milchprodukte, auf Mehl, Nudeln, also auf die Dinge, die man tatsächlich für den täglichen Bedarf benötigt.
Der Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, hat schon mal gesagt, jo, halte ich für eine gute Idee.
Jeder Mensch in Deutschland würde davon profitieren und Menschen mit geringem Einkommen deutlich stärker relativ zu ihrem Einkommen.
Zustimmung kommt schon mal von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Aus der FDP dagegen kommen kritische Stimmen. Man könne ja nicht alles mit Steuersenkungen abfedern. Was meinen Sie denn? Ist es eine gute Idee und ein probates Mittel, um den Verteuerungen, insbesondere bei den Lebensmitteln, zu begegnen? Wir diskutieren das heute und ich bitte weiterhin um Ihre Eingaben unter 0331 70 99 111. Wir sprechen in dieser Sendung über die Verteuerung bei eigentlich allen Waren, aber vielleicht auch nochmal mit einem extra Spot auf die Lebensmittel. Da ist das ja besonders besorgniserregend. Diese Preissteigerung bei Lebensmitteln, die hat mehrere Gründe, aber der Krieg Russlands gegen die Ukraine spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wir sprechen ja gern von der Ukraine als der Kornkammer Europas, aber was bedeutet das denn ganz konkret? Na, das bedeutet zum Beispiel ganz konkret, dass die Ackerfläche der Ukraine so groß ist wie ein Drittel der Ackerfläche in der EU. Und da bringt eben gerade niemand Saatgut aus. Stattdessen werden Teile dieser Flächen bebombt und mit Munition verseucht. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt vor den Folgen dieses Krieges für die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln. Wir haben in unser ARD-Korrespondentinnen-Netz reingehorcht, welche Folgen das hat in den jeweiligen Ländern. Beginnen wir in Ägypten. Und aus Kairo berichtet Anna Osius.
Ja, so wie in Deutschland sind auch in Ägypten die Preise in letzter Zeit kräftig gestiegen. Das ägyptische Pfund wurde im Vergleich zum Dollar abgewertet und daher befindet sich das Land quasi in einer Inflation. Das macht sich vor allem bei den Lebensmitteln bemerkbar und das ist für die Ägypter wirklich ein Problem. Man muss wissen, ein Drittel der Ägypter lebt ja eh schon unter der Armutsgrenze. Das sind mehr als 30 Millionen Menschen und die können sich Fleisch oder frisches Obst und Gemüse bald kaum noch leisten. Und auch der Brotpreis hat sich teilweise verdoppelt. Das liegt vor allem am Krieg in der Ukraine. Ägypten ist nämlich einer der größten Weizenimporteure weltweit. Etwa 10 Millionen Tonnen Weizen werden jedes Jahr eingeführt, bislang vor allem aus Russland und der Ukraine. Es heißt zwar von offizieller Seite, die Vorräte reichten jetzt noch für mehrere Monate, aber die Preise steigen auf jeden Fall jetzt schon. Und auch die gestiegenen Energiekosten spielen da natürlich eine Rolle. Dazu kommt, dass in Ägypten Subventionen gekürzt wurden und der Staat vor allem in Prestigeobjekte investiert. Also strukturelle Reformen für die arme Bevölkerung, die gibt es kaum. Und das verschlechtert die Situation natürlich nochmal zusätzlich. Ägypten war ja mal sowas wie die Kornkammer des Römischen Reiches, aber heute sind durch das massive Bevölkerungswachstum viele Äcker zugebaut worden. Das fruchtbare Land am Nil wird zunehmend zur Betonwüste und damit verliert Ägypten die Möglichkeit, sich selber zu versorgen. Und durch die steigenden Preise sind die Ägypter natürlich zunehmend beunruhigt.
10 Millionen Tonnen Weizen muss Ägypten importieren, Jahr für Jahr. Jetzt ein großer Sprung in die Schweiz. Klar, das ist ein reiches Land, aber eins, in dem es natürlich auch arme Menschen gibt und sowieso schon hohe Preise. Für uns berichtet Katrin Hondel.
Auch in der wohlhabenden Schweiz wächst die Sorge wegen der steigenden Lebensmittelpreise. Denn viele Produkte, vor allem Bio-Lebensmittel, sind ohnehin schon sehr viel teurer als in den europäischen Nachbarländern. Und auch in der reichen Schweiz gibt es viele Arme, nämlich 8,5% der Bevölkerung, so die offizielle Zahl aus dem Jahr 2020. Die aktuellen Preissteigerungen sind in der Schweiz bislang noch weniger hoch als in anderen Ländern. Das liegt unter anderem am starken Schweizer Franken, der bei Importgütern die Preise gedämpft hat. Allerdings sagen Experten, dass auch in der Schweiz für Grundnahrungsmittel wie Butter, Eier, Milch, Brot oder Speiseöle mit Preissteigerungen von 10-15% zu rechnen sei. Die rechtsnationale Schweizerische Volkspartei forderte als Reaktion eine sogenannte Anbauschlacht wie im Zweiten Weltkrieg, also die Agrarproduktion für die Selbstversorgung der Schweiz zu steigern und dafür auf Bioanbau zu verzichten. Es sei absurd, den Grad der Selbstversorgung erhöhen zu wollen, indem man mehr Dünger und Pestizide aus dem Ausland importiere, sagen dagegen die Grünen. Klar ist, dass sich Russlands Krieg in der Ukraine auch an den Schweizer Supermarktkassen bemerkbar machen wird. In der Schweiz dominieren vor allem zwei Händler, Migros und Coop. Die sollten nun, so forderte es die Neue Zürcher Zeitung, den eigenen Gürtel enger schnallen, damit der Preisschub für die Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu stark ausfalle.
Soweit der Bericht aus der Schweiz. Teuer ist das Leben auch in Norwegen. Da sind die Einkommen allerdings, zumindest im Schnitt, auch gut. Und hier hören wir Sophie Donges mit ihrem Bericht.
Norwegen gehört zu den teuersten Ländern in Europa. Nur in der Schweiz muss man für Essen und Getränke mehr bezahlen als hier. In den vergangenen Monaten sind die Preise angestiegen. Laut dem norwegischen Statistischen Zentralbüro im Februar um 4,5%. Das ist der höchste Preisanstieg in den vergangenen 40 Jahren. Vor allem Nudeln, Kaffee, Käse und Eis sind teurer geworden. Eine Familie muss laut den Statistikern pro Monat rund 50 Euro mehr für Essen einplanen. Wegen des Krieges in der Ukraine werden die Preise weiter ansteigen, befürchtet die norwegische Regierung. Deshalb sollen Landwirte finanziell unterstützt werden, damit die hohen Strompreise die Lebensmittelpreise nicht weiter in die Höhe treiben.
Denn natürlich werden auch die hohen Energiepreise an die Verbraucher weitergegeben. Also ein Brötchen zu backen kostet heute eben mehr als vor einem Jahr. Reisen wir zum Schluss noch ins Vereinigte Königreich. Imke Köhler berichtet für uns aus London.
In Großbritannien sind die Lebensmittelpreise zum Teil schon im vergangenen Jahr stark gestiegen. So hat eine 500-Gramm-Packung Margarine im Januar 2021 durchschnittlich 1,27 Pfund gekostet. Im Januar dieses Jahres 1,84 Pfund. Und die Preise steigen weiter. Die Teuerungsrate bei Lebensmitteln wird derzeit mit 5,2% angegeben. Damit ist sie so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr. Tafeln, die Lebensmittel kostenlos abgeben, erleben derzeit einen Ansturm. Auch die von den Briten so geliebten Lebensmittel wie Bier und Fisch und Chips sind von den Preissteigerungen betroffen. Das Pint Bier kostet 20 Pence mehr. Bei Fisch und Chips ist der Preisanstieg im Verhältnis noch deutlich größer. Die Betreiber der Shops berichten, dass sie für Weißfisch, der häufig aus Russland kommt, nun 50% mehr bezahlen müssen. Kartoffeln sind demnach 30% teurer geworden. Für manche Shops ist das existenzbedrohend. Ob die Entwicklung zu einer Ausweitung der Lebensmittelproduktion in Großbritannien führen wird, ist unklar. Offenbar überlegen manche Bauern, eher kürzer zu treten, weil die Landwirtschaft wegen der hohen Kosten für Dünger und Energie für sie nicht mehr rentabel ist.
Imke Köhler hat hier die Tafeln angesprochen. Die haben auch in Deutschland in der vergangenen Woche Alarm geschlagen und haben gesagt, es gingen weniger Spenden ein, aber mehr Menschen würden Unterstützung brauchen. Wir diskutieren ja heute, welchen Weg Sie ganz persönlich einschlagen, um mit diesen Teuerungen fertig zu werden. Deswegen bitte ich Sie, berichten Sie uns von Ihren Strategien, aber auch, welche politischen Forderungen Sie haben. Wie sollten wir diesen Preissteigerungen begegnen? Das diskutieren wir hier bis 13 Uhr 0331 70 99 111.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Alles wird teurer, bedeutet gleichzeitig, mein Geld kann weniger kaufen als zuvor, also meine Kaufkraft nimmt ab. Wir nennen es Inflation und erleben sie jetzt täglich im Supermarkt oder an der Tankstelle. Über die Stellschrauben dieser Preissteigerung spreche ich jetzt mit einem Volkswirt, der solche Entwicklungen und Zusammenhänge beruflich beobachtet, nämlich mit Florian Freund vom Thünen-Institut für Marktanalyse. Schönen guten Morgen, Herr Freund.
Ja, schönen guten Morgen.
Energiepreise, Rohstoffpreise. Da ist ja klar, dass die Produzenten und Handelsketten die an uns weitergeben wollen. Sind denn Energie- und Rohstoffpreise auch die alleinigen und entscheidenden Faktoren für das, was wir dann als Lebensmittelpreis angezeigt bekommen? Oder gibt es da noch andere Faktoren?
Also das sind tatsächlich die größten Treiber momentan, die wir beobachten können. Wir dürfen auch nicht vergessen, was noch eine Rolle spielt, sind, dass die globalen Lieferketten immer noch gestört sind seit der Covid-Pandemie. Also wir haben immer noch hohe Frachtraten oder viel höhere Frachtraten als vor 3-4 Jahren, was zu höheren Transportkosten führt, sodass sich das auch immer noch in den Nahrungsmittelpreisen widerspiegelt. Und wir können aber auch davon ausgehen, dass diese Kosten gerade weitergegeben werden, aber wenn die Preise dann später irgendwann mal wieder sinken, also die Kosten der Firmen wieder niedriger werden, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Preise im Supermarkt wieder sinken werden und wir auf einem hohen Niveau bleiben.
Aber das Gegenbeispiel wäre ja das, was wir an den Tankstellen beobachten konnten. Da sind die Preise hoch geblieben, auch als die Weltmarktpreise für Öl wieder gefallen sind. Also sind diese Steigerungen wirklich immer gerechtfertigt oder nutzen Anbieter die aktuelle Situation auch aus nach dem Motto, Achtung, Krieg in der Ukraine, die perfekte Zeit, um mehr Gewinn reinzuholen?
Ja, bei den Tankstellen gibt es da tatsächlich Anzeichen, dass da der Wettbewerb irgendwie nicht richtig funktioniert hat. In der Nahrungsmittelbranche würde ich jetzt davon erstmal nicht ausgehen.
Jetzt fordern ja Gewerkschaften höhere Löhne, um dieser Entwicklung zu begegnen. Sozialverbände fordern Zuschüsse zu Energiekosten beispielsweise. Damit wird dann den einzelnen Menschen geholfen, aber das bekämpft nicht die Ursache der Preissteigerung. Gibt es überhaupt Mittel, der zu begegnen oder die in irgendeiner Weise zu dämpfen?
Das ist schwierig, weil diese Preissteigerungen beruhen ja im Wesentlichen dadurch, dass jetzt bestimmte Rohstoffe knapper werden, sei es am Energiemarkt, sei es am Weizen, wo wir das jetzt beobachten. Da kann der Staat jetzt erstmal eigentlich gar nicht so viel machen, außer was Sie jetzt schon angesprochen haben, eben Leute, die jetzt sehr stark davon betroffen sind, zu unterstützen.
Der Sozialverband VDK hat gestern gefordert, die Mehrwertsteuer beispielsweise auf Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte abzuschaffen. Das ist eine ganz konkrete Maßnahme, die wichtige und gesunde Grundnahrungsmittel billiger machen würde. Halten Sie das für eine gute Idee?
Also ich halte das sogar für eine sehr gute Idee. Auch unabhängig jetzt von der Preissteigerung beobachten wir ja, dass wir gerade viel zu wenig von diesen sehr gesunden Nahrungsmitteln essen. Und da könnte das Preissignal im Sinne von einer Vergünstigung durch eine Steuerreduzierung ein wichtiges Signal setzen und gleichzeitig jetzt auch die Situation, die durch die Inflation jetzt vorhanden ist, etwas abdämpfen.
Und insofern auch einen größeren Wandel, nämlich in unseren Ernährungsgewohnheiten, befördern?
Genau, also Herr Özdemir hat es ja ganz schön als doppelte Dividende bezeichnet. Also wir haben einmal einen Effekt, dass wir die gestiegenen Lebensmittelkosten ein bisschen abfedern können und andererseits aber auch eine Lenkungswirkung, dass wir vielleicht jetzt mehr von den gesunden Nahrungsmitteln kaufen, weil die im Nahrungsmittelregal jetzt einfach ein bisschen günstiger sind als andere Nahrungsmittel.
Da sind wir ja jetzt an dem Punkt, was kann der Staat tun, um abzudämpfen, und sind hier ganz konkret, ich nenne es mal ein bisschen volkstümlich, bei Rabatten. Jetzt in unserem Beispiel hier bei Grundnahrungsmitteln oder bei gesunden Ernährungsmitteln. Ein anderes Beispiel, das in den vergangenen Wochen diskutiert wurde, war das sozusagen die Spritkosten abzupuffern, indem da so eine Vergünstigung drauf gegeben wird. Also wer die wenn ich sie richtig verstehe, die Regelungswirkung, die der Staat hier hat, bei den Lebensmitteln eine sinnvolle, und beim Sprit würde aber eher befördert, dass in die großen Autos eben viel weiterhin günstig reingekippt wird.
Genau, also da ist es ja genau andersrum. Da würde ja eine Steuervergünstigung für Sprit dafür sorgen, dass dieses Preissignal ja nicht wirkt und wir mehr Auto fahren oder mehr Erdöl verbrauchen, was wir ja eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen ja eigentlich, dass diese Güter teurer werden, weil da ja negative Effekte mit verbunden sind für die Umwelt. Hier zum Beispiel der Nahrung wären es ja positive Effekte, die wir damit fördern würden.
Klar ist aber auch, manche können diese Preissteigerungen besser verkraften als andere. Andere, für die waren vielleicht die bisherigen Preise schon jetzt kaum zu bedienen. Nun wird es noch schlimmer. Wird diese aktuelle Preisentwicklung dafür sorgen, dass diese viel beschworene, aber noch nicht gelöste Schere zwischen Arm und Reich, dass die in Deutschland weiter auseinanderklafft, also dass es mehr Arme gibt?
Ja, also wir müssen jetzt mal, wenn wir bei Nahrungsmitteln bleiben, haben wir in Deutschland ungefähr eine sehr gute Situation, dass wir nur ungefähr 10% von unserem Einkommen auch für Nahrungsmittel ausgeben. Also die meisten Leute werden das auch gut stemmen können, wenn jetzt die Nahrungsmittel ein bisschen teurer werden. Es gibt natürlich Ausnahmesituationen für Leute, die sehr prekäre Lebensverhältnisse haben, die Geringverdiener sind. Da würde es vielleicht auch Sinn machen, die gezielt zu unterstützen und auch die Tafeln besser auszustatten mit Geldern.
Das sagt Florian Freund, der ist Volkswirt beim Thünen-Institut für Marktanalyse und da zuständig für Fragen der Preispolitik. Besten Dank für das Gespräch heute Morgen.
Ja, danke.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Und in der Sendung hat sich Frank eingefunden. Hallo Frank.
Hallo, grüß dich.
Moin, wir reden ja hier über das, was alles teurer wird, wenn wir in den Supermarkt gehen, aber auch wenn wir über Energiepreise sprechen. Und du sagst, das weiß ich schon, weil es mir die Kollegin zugeraunt hat, viel und billig ist vorbei.
Ja, viel und billig ist vorbei. Und ich glaube, dass das auch gut ist. Ich denke, dass wir keine richtige Wertschätzung für gute Nahrungsmittel haben. Und das liegt auch an den niedrigen Preisen. Und ich denke auch, dass die zurzeit hohen Preise auch zu erheblichen Gewinnen führen. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Spekulation bei, also jetzt noch, weil ja die Waren, die jetzt in den Märkten sind, schon vor geraumer Zeit geordert und bezahlt worden sind, was ich unfair finde, wo ich meine, da müsste auch der Staat eingreifen und sich da Gedanken drüber machen, ob das in Ordnung ist. Aber für die Zukunft glaube ich schon, dass wir nur über höhere Preise die Wertschätzung für gute Nahrungsmittel wahrnehmen.
Aber jetzt hat mir vorhin gerade der Experte, der Volkswirt vom Thünen-Institut gesagt, Deutschland gibt verglichen mit anderen europäischen Ländern relativ wenig aus pro Haushalt, pro Person für Lebensmittel. Und der Florian Freund sagte, das ist eine gute Nachricht. Also will sagen, der Sockel, bei dem wir jetzt losmarschieren in Richtung Preissteigerung, ist vergleichsweise niedrig. Du hast ja gerade gesagt, der Staat muss regulierend eingreifen. Wo denn? Wie denn?
Also zumindest bei der Gewinnabschöpfung, weil ich glaube, dass es nicht nur an den Herstellungskosten liegt, sondern auch der Zwischenhandel ordentlich dran verdient, weil die Preise ja jetzt schon hochgehen. Da meine ich, müsste der Staat eingreifen. Und ansonsten kann ich dem Vorredner noch zustimmen. Wer mal in Frankreich oder in Österreich Urlaub gemacht hat und dort einkauft, merkt, dass man für relativ viel Geld relativ wenig im Einkaufswagen hat.
Ist aber natürlich bitter für die Leute, die das nicht so ohne weiteres an der Kasse dann bedienen können und sagen, gut, kostet halt jetzt hier das, was ich im Wagen habe, 20, 30 Euro mehr als vorher.
Ja, da finde ich, sollte man sich überlegen, ob man da nicht bedarfsgerecht, also bei den Lebensmitteln, die bestimmt durch die derzeitige Krise erhöht sind oder erhöht werden müssen, dann für die Menschen Gutscheine ausgibt. Da würde ich dann tatsächlich auch sagen, dass dann bedarfsgerecht geholfen wird. Also nicht einfach mehr Geld, Menschen, die Unterstützung bekommen, Hartz IV etc., sondern dann sagt, okay, dafür gibt es eine Gutscheinregelung. Im Übrigen haben wir ja auch jetzt schon bei Menschen, die die Miete nicht bezahlen können, Zuschussmöglichkeiten. Ist ja nicht so, dass wenn der Staat sich nicht kümmern würde oder nichts machen würde. Aber für diese Zielgruppen muss der Staat halt eben dann auch eine Lösung finden. Und da denke ich nicht übers Geld, sondern ganz zielgerichtet für die Lebensmittel, die sich halt eben wieder daraus ergeben, dass die Ukraine derzeit nicht mehr liefern kann.
Okay, vielen Dank für deinen Anruf, Frank. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich denke, auch einer, der kontrovers hier diskutiert werden wird. Ich nehme den mit in den weiteren Verlauf der Sendung. Danke dir, mach's gut.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss und begrüße hier jetzt Anne am Telefon. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Mit welcher Perspektive guckst du oder gucken Sie aufs Thema?
Also ich möchte einmal etwas zu den billigen Lebensmittelpreisen in Deutschland sagen. Das stimmt, dass die im europäischen Vergleich günstig sind. Mhm. Aber im europäischen Vergleich hat Deutschland den höchsten Anteil an Mietwohnungen im europäischen Vergleich. Das heißt, die anderen, die haben Eigenheime und okay, die zahlen was mehr für die Lebensmittel. Ja.
Okay, sind aber insofern dann abgesichert, weil da nicht noch sozusagen die andere Existenzgrundlage, nämlich das Wohnen, zu bestreiten wäre von dem monatlichen Einkommen. Jetzt hat Frank hier gerade gesagt, er wäre dafür bei Menschen, bei denen es das Monatsende immer schon am 15. erreicht ist und nicht erst am 30., was das Geld betrifft, plädiert Frank für ein Gutscheinsystem. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die das betrifft, sagen, na schönen Dank auch. Also ich würde schon gern selber entscheiden, wo, wann und was ich kaufe mit meinem Budget. Wie sehen Sie das?
Nur Bares ist Wahres.
Nur Bares ist Wahres? Sprechen Sie da aus eigener Erfahrung auch?
Ja, und ich zitiere auch Pretty Woman.
Okay. Und wie kommen Sie klar mit dem, was Sie monatlich zur Verfügung haben? Also reicht das Geld bis zum Monatsende oder ist es vorher alle?
Also sagen wir so, ich bin Profi. Mir gehört quasi mit die Rigaer Straße, natürlich kollektiv. Ich gehöre zur Hausbesetzer-Elite Berlins und lebe seit 20 Jahren prekär. Und ich sag mal so, also was war die Frage?
Die Frage war, ob das Geld reicht bis zum Monatsende. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei der Rigaer Elite aussieht.
Also man hat verschiedene Möglichkeiten, sage ich mal. Mhm. Also wenn man in die Zukunft denkt, dann denke ich sofort an Flaschen sammeln, weil ich meine, Schnorren ist so schwierig geworden, man kriegt Geld, aber man kriegt keinen Platz mehr. An der Gedächtniskirche haben Leute wie ich sowieso keine Chance, weil da schnorren Leute ohne Arme und Beine, wenn ich da komme. Und was völlig pervers ist, wenn man schnorren gehen will, muss man möglichst frisch gewaschen und gut gekleidet sein, um Kohle zu kriegen. Hm. Leute, die stinken, kriegen per se gar nichts.
Das heißt, das haben Sie beides schon ausprobiert und praktiziert? Also zum einen das Schnorren, zum anderen das Flaschen sammeln?
Ja, genau.
Und können Sie, ich weiß nicht, ob sich das beziffern lässt, sagen, welchen Anteil an Ihrem monatlichen Budget das ausmacht?
Na, das wäre doof, weil Hartz-IV-Empfänger werden ja gezwungen, auch Flaschensammelerlöse abzugeben. Wenn das rauskommt, dass ich Flaschen sammle, dann wird es vom Jobcenter eingezogen als Zuverdienst.
Mhm, okay, wir geben ja hier nicht Wohnanschrift, also Rigaer Straße, haben Sie selber gesagt, aber Nachname oder Nummer nicht raus. Könnten Sie es trotzdem, keine Ahnung, dann wenigstens prozentual irgendwie mal aufdröseln?
Bitte? Also am besten geht Freitag, Samstags. Weil da die meisten Alkoholiker unterwegs sind und die neue Generation säuft ja auch nicht mehr täglich, sondern die saufen gezielt an Wochenenden. Und da muss man dann schnell sein, weil das Business sich natürlich auch rumgesprochen hat.
Mhm. Und können Sie sagen, was Sie dann nach einer klassischen Freitagnacht, also vielleicht nicht unbedingt im Lockdown, sondern wenn es draußen ein bisschen wärmer ist und Leute mit einem Wegbier unterwegs sind, was Sie dann am Ende der Nacht in der Tasche haben?
Ja, also da möchte ich mich nochmal bei den Politikern bedanken, weil es gab ja kürzlich quasi eine Rentenerhöhung. Da wurden auch normale Saftflaschen unter den Mehrwegpfand gestellt. Also für uns Pfandsammler ist ja so eine 25-Cent-Flasche klein. Also diese 0,3er 25-Cent-Plastikflaschen, das ist quasi der Hauptgewinn.
Anne, vielen Dank auch für Ihren Anruf. Alles Gute.
Ach so, André, ich liebe dich.
Das ist auch noch gesagt. Alles klar. Und der Blumengruß kommt hinterher von Andreas Dorau und den Marinas.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
So sieht's aus. Schönen guten Tag. Wir sprechen in dieser Sendung über die steigenden Preise, die steigenden Lebensmittelpreise. Und ich frage Sie, wie gehen Sie damit um? Können Sie damit überhaupt umgehen? Haben Sie den Spielraum dafür? Und geschrieben hat mir Andreas und der schreibt, ich lebe mittlerweile seit ungefähr 22 Jahren von erst Sozialhilfe, dann Arbeitslosengeld 2 und ich habe meine Sparsamkeit so sportlich perfektioniert, dass ich aktuell mit 150 bis 200 Euronen im Monat auskomme und von meinem Regelsatz jeden Monat um die 200 Euro zurücklegen kann. Also das klingt nach einem, der sich da wirklich drin bewegen kann in diesem engen Korsett. Und Andreas schreibt, als konsequenter Non-Konsumist lebe ich überwiegend vom Müll anderer, also in Klammern Tafel, Mülltauchen und Sozialwarenhäuser. Allerdings, meint er, ist dieses Modell nicht übertragbar, weil wenn die Leute nichts mehr wegwerfen, bin ich gekniffen. Ansonsten versuche ich die Lockangebote der Discounter und Supermärkte zu bevorraten, aber auch da wieder gleich die Einschränkung für viele keine Möglichkeit, weil zum einen das Durcharbeiten von etwa 15 Prospekten pro Woche und das Anfahren von 5 bis 7 verschiedenen Geschäften schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und zum anderen, sagt Andreas dazu, dafür brauchst du halt auch wiederum das Geld, also um einen Vorrat anzulegen. Das ist eben das Geld, das er sich abspart. Und er schreibt, ich beobachte, dass zunehmend immer häufiger Angebote schon kurz nach Ladenöffnung oder bereits am Vortag vergriffen sind. Und er fügt noch hinzu, er kauft grundsätzlich nicht bei Chemiefabriken wie Müllermilch, Oetker, Ferrero, Unilever, in Klammern Liste beliebig erweiterbar. Und er scheint auch jemand zu sein, der trotz schmalen Budgets eben auf Qualität achtet. Er sagt, er kocht und backt und macht fast alles selbst, selbst solche Dinge wie Ketchup oder Mayo, die meisten dann eben doch aus dem Supermarktregal nehmen. Soweit der Bericht von Andreas und angerufen hat uns zum Thema Agnes.
Steuersenkungen sind genau das richtige Mittel. Also wir sind tatsächlich in einer Kluft aktuell angekommen, wo selbst die, die sich vielleicht als Gutverdiener mal bezeichnet hatten vor ein paar Monaten, an ihre Grenzen kommen. Also die Mieten steigen und gleichzeitig überlegt man, oh Gott, wie kann ich mir denn noch die Milch leisten oder vielleicht auch mal das gute Stück Wurst für mein Kind, ohne da jetzt irgendwelche Abstriche zu machen. Und es wird tatsächlich jeder Cent umgedreht und es gibt kaum noch Möglichkeiten, in irgendeiner Weise vielleicht auch mal Geld zurückzulegen, falls mal, jetzt mal ganz blöd gesagt, die Waschmaschine kaputt geht.
Das ist der Bericht von Agnes. Ich wüsste gerne, wie gehen Sie um mit den Preissteigerungen? Haben Sie entsprechende Strategien entwickelt oder vielleicht sogar perfektioniert wie Andreas, was ich eben berichtet habe? Oder aber wissen Sie gar nicht, wie damit umzugehen sei? Dann sprechen wir hier natürlich auch über politische Konzepte, wie dem zu begegnen ist. Steuersenkung, Mehrwertsteuersenkung? Ja, nein, vielleicht. All das würde uns interessieren unter 0331 70 99 111. Und gleich spreche ich mit einer Expertin darüber, wo wir alle womöglich noch was einsparen können bei der Lebensführung.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir sprechen über die gestiegenen Lebensmittelpreise. Insbesondere rundherum ist ja auch alles Mögliche teurer geworden. Und auf radio1.de fragen wir Sie, wie stark merken Sie diese gestiegenen Preise im Alltag? Und da haben Sie eine Palette von Antwortmöglichkeiten. Gar nicht oder kaum spürbar oder muss mich einschränken. Und das, was bislang die meisten von Ihnen geklickt haben, ist deutlich spürbar, diese gestiegenen Preise im Alltag. Gehen Sie auf radio1.de und lassen den Klick da, damit wir einen Überblick gewinnen. Und Sie können natürlich auch gerne weiter hier anrufen unter 0331 70 99 111. Vernünftig wirtschaften ist natürlich immer sinnvoll. Jetzt wird es aber noch notwendiger, denn das sauer verdiente Geld kauft angesichts der Preissteigerung einfach nicht mehr so viel wie zuvor. Carola Klausnitzer ist bei der Verbraucherzentrale Brandenburg zuständig für Fragen der Lebensmittel und der Ernährung. Und jetzt bei mir an der Strippe. Guten Morgen, Frau Klausnitzer.
Schönen guten Morgen.
Wenn Sie gleichsam aus der Adlerperspektive drauf gucken, wo können wir alle am besten Geld sparen in der täglichen Lebensführung, beim Einkauf, beim Kochen?
Also es gibt natürlich verschiedene Sparmöglichkeiten. Wir hören von verschiedenen Verbrauchern auch, dass es gerade teuer wird. Und ja, wir geben verschiedene Tipps den Verbrauchern an die Hand. Also es ist immer wichtig, sein Essen zu planen. Also was möchte ich die kommende Woche essen? Auch da möglichst die Sonderangebote mit einzuplanen und dann auch die saisonale Obst und Gemüse. Wichtig ist es auch, Reste zu verwerten. Also wenn ich jetzt Lebensmittel in den Müll werfe, dann habe ich natürlich auch nichts gespart. Mhm. Also auch immer wieder die Reste mitverwerten und auch dieses übliche Tipps wie nicht hungrig einkaufen gehen. Die Leute, die hungrig einkaufen gehen, kaufen mehr. Leute, die ohne Essen, also Einkaufszettel einkaufen gehen, die kaufen auch meistens mehr ein, weil sie dann noch sehen, links und rechts nehmen sie das und das noch mit. Lieber mit einem Einkaufszettel einkaufen gehen, sich an den Einkaufszettel halten und dann vermeidet man auch Impulseinkäufe.
Also planvoll wirtschaften, genau, und einkaufen. Jetzt hat der Sozialverband VdK gestern gefordert, die Mehrwertsteuer abzuschaffen, beispielsweise auf Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, also das, was wir so gesunde Lebensmittel nennen. Das ist eine ganz konkrete Maßnahme, die würde eben wichtige Grundnahrungsmittel billiger machen. Halten Sie das für eine gute Idee?
Das halte ich persönlich für eine sehr gute Idee, weil das auch eine Maßnahme ist, die wirklich auch schnell wirkt. Also sie kann schnell umgesetzt werden und gerade für Geringverdiener, die haben wirklich direkt was davon. Ehe dann nochmal irgendwie eine Sonderzahlung kommt, das dauert halt meistens, aber so eine Mehrwertsteuer, die abgeschafft wird, das wirkt wirklich direkt auch bei allen dann.
Jetzt haben wir konkret über Ernährung gesprochen. Wie sieht es denn in anderen Lebensbereichen aus? Wo kann ich da noch was einsparen?
Wir hören ja jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder, im Energiesektor kann gespart werden, also Heizung runterdrehen, das macht schon viel aus, Duschsparköpfe oder auch einfach mal checken, okay, mein Haushaltsbudget, was habe ich für Abos abgeschlossen, habe ich einen Fitnessstudio-Vertrag und gehe gar nicht mehr in das Fitnessstudio, dann natürlich kündigen, habe ich Streaming-Abos, die ich gar nicht so regelmäßig nutze, also da auch nochmal die Abos gucken, wo sind so regelmäßige Ausgaben, die ich vielleicht mir sparen kann.
Jetzt sprechen wir ja generell über das planvolle Wirtschaften. Sie haben jetzt Einkäufe, Lebensmittelverwertung angesprochen, Abos, klar, Energiekosten, aber das muss man sich natürlich leisten können, da zu sparen. Also will sagen, vorher muss man es erstmal haben. Wir hatten vor ein paar Wochen hier in der Sendung über Energiepreise gesprochen, da hat mir eine Frau geschrieben, dass sie wie alle armen Menschen schon die totale Sparexpertin ist, also ein Sparfuchs und sich alle alles verkneift, was nur möglich ist. Die weiß natürlich schon, dass sie im Winter nur einen Raum beheizt und das auch nur mäßig, weil sie sowieso immer noch einen zweiten dicken Pulli drüber trägt. Fleisch gibt es bei ihr selten, weil zu teuer. Ein eigenes Auto oder Flugreisen einsparen kann sie nicht, weil gibt's nicht. Punkt. Wo sollen denn Menschen mit geringem Einkommen noch sparen? Also sparen muss man sich ja auch leisten können.
Das stimmt auf alle Fälle und ich, da ist einfach auch die Bundesregierung jetzt gefragt, dass den Menschen auch geholfen wird. Gerade die Leute, die schon wirklich überall sparen und gar nicht mehr wissen, was sie machen können, das ist einfach schwierig. Da muss die Bundesregierung jetzt einfach eingreifen, wie zum Beispiel mit die Mehrwertsteuer abzuschaffen für gesundes oder für Obst und Gemüse.
Sagt Carola Klausnitzer, die ist die Fachkraft für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale in Brandenburg. Danke für die Tipps und Empfehlungen und das Gespräch.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir sprechen hier über Preissteigerung und wie wir ihnen begegnen können. Vorhin sprach ich gerade mit der Fachfrau von der Verbraucherzentrale über Spartipps so im Alltag. Also ich muss sagen, dieser Hinweis auf Abos, die vielleicht so vor sich hinschimmeln und gar nicht mehr genutzt werden, der trifft bei mir auf jeden Fall zu. Und angerufen hat bei uns Tim und der schaut mehr so auf die politischen Steuerungsmöglichkeiten.
Ja, ich glaube auch, wir haben eine Krise, aber nur eine Krise für die Einkommensschwachen. Und deshalb muss die Gesellschaft jetzt solidarisch sein. SPD und Grüne müssen jetzt mal Kurs halten gegen die FDP und ihre Klientel. Sonst sind sie es nicht wert, wieder gewählt zu werden. Es ist unerträglich, wenn die FDP sagt, es gibt kein Geld, zum Beispiel für die Steuer für Lebensmittel abzusenken. Sie will das Geld für wohlhabende SUV-Fahrerinnen, die ihre 200 PS und 3 Tonnen günstig auf unser aller Kosten bewegen wollen. Was wir brauchen, ist Unterstützung für Einkommensschwache, zum Beispiel die Pendlerin, die mit dem alten kleinen Auto morgens um 5 zur Arbeit muss. Also brauchen wir nicht eine Absenkung des Benzinpreises, sondern wir brauchen eine Ausgleichszahlung für alle Einkommensschwachen.
Das ist die Ansicht von Tim. Da kommt mir natürlich gleich die Pendlerpauschale in den Sinn. Die soll ja oder wurde schon rückwirkend angehoben, wo ich so denke, naja, das ist natürlich wieder Prinzip Gießkanne. Da geht's nicht um die Frau, die zum Frühdienst muss, sondern da profitieren dann alle wieder von. Vielleicht die, die nicht unbedingt das Auto nutzen müssten. Würde mich mal interessieren, was Sie dazu meinen und natürlich auch generell zur Frage, wo und wie umzugehen ist mit den steigenden Preisen, wie dem auch politisch zu begegnen. begegnen sei. Sie können anrufen, weiterhin logisch unter 0331 70 99 111.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Und das bedeutet, dieser holde Blick belebt auch aktuell den Spargelanbau und meine Speiseplanung. Wir sind zu Beginn der Spargelzeit. In Klammern gesprochen, kleine Seitenbemerkung. Bitte versuchen Sie mal Spargel mit hessischer grüner Soße oder für die Autochtonen Grisauce. Das ist ein Gedicht. Jetzt ist Spargel ohnehin ein teures Gemüse und außerdem von Natur aus nur begrenzt verfügbar. Im Juni ist dann wieder Schluss mit der Spargelherrlichkeit. Und mit welchen Preissteigerungen wir rechnen müssen beim Spargel, das bespreche ich mit dem Belitzer Spargelbauer Jürgen Jakobs. Hallo Herr Jakobs.
Ja, guten Tag Frau Weber.
Es gibt ja beim Spargel alles Mögliche, also die besonders dicken oder besonders dünnen Stangen, den Spargel, der zerbrochen ist. Das interessiert mich jetzt nicht. Was lege ich bei Ihnen heute für das Pfund klassischen, wohlgewachsenen Spargel hin?
Also beste Sorte kostet heute ab Hof 6,50 Euro. Mhm. Und das ist eigentlich, offen gesprochen, nahezu der identische Preis wie letztes Jahr um diese Zeit.
Das heißt, es ist nicht mehr als im vergangenen Jahr.
Genau, genau. Also die Preise sind derzeit noch nicht gestiegen. Mhm. Wir haben natürlich höhere Kosten durch Diesel, durch Gasbezug für unsere Arbeiter, die wohnen und was teurer, alles teurer wird. Aber so ohne weiteres das umzulegen, das geht so einfach nicht.
Wieso denn das? Sie haben höhere Ausgaben. Wieso steigt der Preis nicht? Ist ja furchtbar, ja, aber nett, aber trotzdem möchte ich es gerne erfragen.
Ja, wir sind einem ziemlich großen Markt und Deutschland hat auch um die 3000 Spargelbauern. Und es ist so, dass vor Ostern war der Spargel knapp und auch noch etwas teurer. Mhm. Aber jetzt nach Ostern ist der Spargel auch bei 15 Grad sehr gut gewachsen. Wir haben jetzt nicht mehr so tiefe Nachttemperaturen. In der Nacht sind es 8, 9 Grad, da wächst der Spargel auch weiter. Und der ist jetzt im Frühjahr, dass er richtig schön gedeiht. Und die Ernten sind gut. Und wenn die Ernte gut ist, heißt auch, sind die Mengen gut. Mhm. Und das heißt für die Preise, dass sie nicht außer Rand und Band geraten.
Jetzt wächst ja Ihr Rohstoff direkt vor Ihrer Haustür, wird auch da genau vermarktet. Also das heißt, mit Lieferkettenproblemen haben Sie nichts zu tun, aber Sie haben die gestiegenen Energiepreise angesprochen. Wo betreffen die Sie denn beim Beheizen der Felder oder vielleicht auch Gewächshäuser, falls da noch Erdbeeren hinten nachkommen? Oder geht es da um die Landmaschinen?
Ja, also wir haben sicherlich einen Dieselbedarf von rund 10.000 Litern in 10 Tagen. Und das heißt natürlich, wenn das 60 Cent teurer geworden ist, dann sind das in 10 Tagen 6.000 Euro höhere Kosten, die wir jetzt erstmal zu stemmen haben in unserem Betrieb. Felder beheizen wir aus ökologischen Gründen grundsätzlich nicht. Der Spargel wächst halt unter der Folie, aber das wird nicht zusätzlich beheizt. Aber die Wohnungen für unsere rund 400 Erntehelfer müssen natürlich auch beheizt werden. Die haben Fußbodenheizung und müssen natürlich auch beheizt werden. Das passiert mittels Gas und das ist natürlich auch deutlich teurer geworden. Mhm. Also die Rahmenbedingungen sind schon, die Kostensteigerungen sind enorm.
Mhm. Die Kostensteigerungen sind enorm. Dann könnten Sie die ja zumindest an die Discounter weitergeben. Und die haben ja auch gerade erst angekündigt, dass Preise steigen werden.
Ja, die Preise steigen, aber ich kann Ihnen offen gestehen, wir haben natürlich schon eine Macht der Supermarktketten, die die Preise letztendlich doch irgendwie vorgeben. Die haben ihre Wunschpreise, die sie gerne im Laden sehen wollen. Und darauf wird halt der Kaufpreis oder der Preis, den der Bauer bekommt, runtergerechnet. Und das kann ich Ihnen sagen, das ist im Moment, die Verhandlungen sind hart und wir können uns mit höheren Preisvorstellungen nicht durchsetzen.
Mhm, aber wenn sich da alle Spargelbauern einig wären und alle sind ja betroffen von den höheren Energiepreisen, dann müsste da ja auch mehr gehen.
Da haben Sie grundsätzlich recht, aber wir haben 5 Lebensmittelketten und 3000 Bauern. Und das ist dann halt, dass die Lebensmittelketten sich dann schneller einig werden als die Bauern. Das liegt da auf der Hand.
Jetzt ist Spargelstechen ja eine harte und anstrengende Arbeit. Zum Herbst soll der gesetzliche Mindestlohn steigen, voraussichtlich auf 12 Euro. Finde ich, klingt sinnvoll und ist ja jetzt immer noch keine unfassbar gute Entlohnung. Sind aber natürlich auch mehr Ausgaben für Sie. Werden Sie mir die weiterreichen, mir als Kundin?
Ja, also da glaube ich, dass wir im nächsten Jahr nicht umhin kommen, diese Kostensteigerung weiterzugeben. Unsere Saisonkräfte, die werden halt diese 25% besser entlohnt werden müssen. In deren Heimatlohn steigt der Mindestlohn nicht, aber sie profitieren dann von dem höheren deutschen Mindestlohn. Die kommen dann gerne oder noch umso lieber. Aber wir geraten immer mehr in Konkurrenz zu unseren ausländischen Mitbewerbern. Das heißt Spargel aus Griechenland, Spanien, Italien. Der bleibt ungefähr auf seinem Preisniveau. Deutscher Spargel wird aber im nächsten Jahr, das kann man jetzt schon sagen, sicherlich um die 10% teurer werden.
Sagt Jürgen Jakobs und er betreibt gemeinsam mit seinem Bruder die Jakobs Spargelhöfe in und um Belitz herum. Haben Sie besten Dank fürs Gespräch.
Danke auch, Frau Weber.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Wir sprechen über die gestiegenen Preise und die weiterhin steigenden Preise und wie denen zu begegnen sei. 0331 70 99 111 ist die Nummer für Ihre Meinung und die von Gerald hören wir jetzt. Hallo Gerald.
Hallo, ich grüße dich.
Hallo, wie gehst du um mit den gestiegenen Preisen?
Naja gut, ich lebe komfortabel. Ich lebe in einer kleinen Stadt und ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Könnt ihr sagen, mich betrifft's nicht, aber wir sind hier im ländlichen Raum unterwegs und das berührt mich schon, wenn dann festzustellen ist, dass also kein Geld in deinem Portemonnaie ist, um am Ende auch die Tankrechnung zu bezahlen. Mhm. Und da bin ich der Meinung, dass man tatsächlich also eine Kombination aus gesenkter Abgabenlast auf den Spritpreis nehmen sollte und eine Kombination aus aus dieser Pendlerpauschale.
Mhm, lass mich das verstehen. Was heißt das gesenkte Abgabenlast? Also wer würde profitieren von diesen zu senkenden Abgaben? Alle oder bestimmte Gruppen?
Also ich bin, ich sag's mal, diesen Interessenausgleich herzustellen. Also absolut, das wird uns nicht gelingen. Mhm. Dazu ist, wir sind ja in Brandenburg nicht homogen aufgestellt, ne? Das ist ja heterogen. Dann sind wir mal in Potsdam und dann sind wir mal hier im Finsterwalder oder im Luckauer Raum unterwegs. Ne? Mhm. Und da haben wir kleine Dörfer. Also die Gerechtigkeit bekommen wir nicht hin. Aber eine Mischung aus beidem, dass man wirklich sagt, okay, runter mit den Steuern zum Teil. Und auf der anderen Seite, da trägt der Staat auch wirklich was dazu bei, weil ja die Steuereinnahmen etwas geringer sind. Und auf der anderen Seite die Pendlerpauschale dann auch rückwirkend. Meistens geht es ja auch um Liquidität. Die Leute wollen ja auch, brauchen ja das Geld jetzt und nicht irgendwann über die Pendlerpauschale mit der Einkommensteuer.
Mhm. Das habe ich aber jetzt noch nicht verstanden, den Punkt mit der Pendlerpauschale, Gerald. Plädierst du für eine Beibehaltung oder für eine Abschaffung? Weil das ist ja auch was, was im Moment über die Gießkanne ausgekippt wird. Man könnte das ja an bestimmte Auflagen knüpfen. Geht es jetzt hier um den ländlichen Raum? Geht es jetzt um extreme Tageszeiten, zu denen Menschen zur Arbeit müssen? Oder, keine Ahnung, bilden sich Fahrgemeinschaften? Könnte man ja besser bezuschussen, als wenn jeder selber da so in der Blechdose rumfährt.
Ja, aber Pendlerpauschale Beibehaltung, klare Botschaft. Okay. Das ist einfach notwendig für diesen ländlichen Raum und öffentliche Verkehrsmittel sind ja stellenweise auch rar. Man muss es auch mal aus umweltpolitischer Sicht überlegen, wenn aus einem Dorf von morgens um 7 nur einer an der Bushaltestelle steht und da kommt ein riesengroßer Bus. Ist es da nicht besser, wenn er mit seinem Kleinwagen dann zur Arbeit fährt, aus ökologischer Sicht, und dafür die Pendlerpauschale bekommt?
Gerald, besten Dank für die Anregung.
Alles klar.
Mach's gut, schönes Wochenende.
Ja. Ebenso, danke, ciao.
Ciao, und ich weiß nicht, ob Bernd zum selben Thema sprechen möchte. Willkommen, Bernd.
Ja, willkommen, hier ist Bernd aus Berlin. Ich hab's einfacher, ich hab meinen kleinen, ich sag jetzt nicht welchen, Laden um die Ecke. Macht das fußläufig, aber mein Thema war eigentlich das Kartellamt. Ich habe gerade eben noch mal angerufen, in Bonn sitzen die. Die haben tatsächlich vor einer Woche angefangen, sich um das Thema Spritpreise zu kümmern, obwohl ja bei Lanz und sonst wem schon das paar Mal angesprochen wurde. Es ist noch genug Öl da und selbst noch genug Gas. Mhm. Die Energiekonzerne haben einfach mal 60, 70 Cent und mehr draufgepackt. Ich verstehe nicht, warum das Kartellamt nicht von sich aus reagiert und sagt, hört zu, Freunde, weg damit, ihr könnt ja gerne klagen, ihr könnt uns ja gerne beweisen, dass die Kosten bei euch gestiegen sind. Die brauchen jetzt 4 Monate, in Worten, 4 Monate, um rauszukriegen, ob die Energiepreise, also die Ölpreise zum Beispiel, überhöht sind.
Das heißt also, das, was die meisten, die Autofahren zumindest schon wissen, dass es offenbar Absprachen gibt und es mit den Preisen nicht immer ganz transparent ist mit der Preisgestaltung, wird jetzt auch seitens des Kartellamtes angegangen. Du sagst, und wie verschnarcht und wie langsam, aber könnte man ja auch sagen, immerhin passiert's mal.
Ach bitte. Sag mal so, wir haben ja gerade gehört, bei den Spargelbauern, egal bei wem, wer was transportieren muss, Handwerker, die, wir sehen ja jeden Tag die LKWs hier in Berlin. Und das wird natürlich am Ende immer auf jeden Preis umgelegt. Also das Einfachste wäre da, die Säge anzusetzen und bitte ohne, dass der Staat, sprich wir alle, mit Steuern den Sprit finanzieren. Das kann doch nicht wahr sein.
Mhm. Und was wäre jetzt der Ausweg?
Das Kartellamt muss festlegen, dass die Energiekonzerne speziell im Prinzip Öllieferanten, Benzinlieferanten, Diesel, die 60 Cent oder wie viel es auch immer sind, wieder runternehmen von dem Zusatzgewinn.
Okay, Bernd, besten Dank für deinen Anruf auch.
Ich danke.
Schönes Wochenende wünsche ich und fordere Sie weiterhin auf, hier anzurufen. 0331 70 99 111. Welche politischen Steuerungsmöglichkeiten sehen Sie, fordern Sie oder aber auch, wie gehen Sie im Privaten um mit den gestiegenen Energiepreisen, mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen und allem, was da dran hängt? 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Guten Tag. Wir sprechen in dieser Sendung über die gestiegenen Preise rings um uns her und über die Frage, was wir alle tun müssen, was politisch geschehen soll, aber auch die Frage, was denn jeder Einzelne noch überhaupt tun kann, um Kosten zu sparen und zu senken. Und angerufen hat Peter und ich bin mir sicher, was Peter meint, evoziert Widerspruch.
Mein Name ist Peter. Ich vermisse in eurer Diskussion bisher, dass die Möglichkeiten bei den steigenden Preisen die Möglichkeit noch gar nicht aufgezeigt wurde, selber etwas dazu zu verdienen, beziehungsweise einen Nebenjob anzunehmen oder ähnliches. Das wird in anderen Ländern wie Portugal, da haben die Leute teilweise 2 oder 3 Jobs und versuchen damit, die Krise zu überwinden.
Ja, verstehe ich. Also das gibt's durchaus im Ausland. Frag mich aber, ob das so ein bewundernswertes und nachahmenswertes Modell ist. Also dass man nach Job 1 noch woanders hingeht, um dort feucht durchzuwischen, weiß ich nicht, ob das eventuell weitere Argumentationen nach sich zieht. 0331 70 99 111. Und es gab noch einen anderen Anruf, der setzt am anderen Ende der Einkommensklassen an.
Es wird immer nur über die armen Leute oder die Geringverdiener gesprochen, weil ich persönlich zum Beispiel ganz schade finde, dass nie über die reichen Leute gesprochen wird. Die fallen immer hinten runter. Die Millionäre, noch mehr Millionäre, Milliardäre. Warum werden diese Leute nicht einfach mal zur Verantwortung gezogen und dass der Staat sagt, so, jetzt nehmen wir von euch auch mal Geld? Man kann da nicht in solchen Situationen, wie wir es jetzt in den letzten 2 Jahren hatten, immer sagen, der Staat zahlt immer alles und Firmen, die so viel Geld haben, die werden immer verschont und nee, mach mal und nicht, dass ihr jetzt am Hungertuch nagen müsst und ach Gott, wenn der Milliardär nur noch 999 Millionen hat, wie soll der denn noch leben, ja?
Also, da muss ich allerdings berichtigend hinzufügen, wir hier haben da schon drüber gesprochen, nämlich ob und wie Menschen mit großen Vermögen zu besteuern seien, damit die Gemeinschaft etwas davon hat. Das sind ja jetzt hier 2 starke Thesen. Also die eine sagt, geht mal mehr arbeiten, also arme Menschen, kümmert euch selber. Die andere sagt, lass mal gucken, wer viel hat und wo wir da noch was aus der Tasche nehmen können. Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Wem geben Sie recht oder wie sortieren Sie sich ein? Dazwischen 0331 70 99 111. Willkommen, Sebastian.
Hi.
Moin, wir sprechen ja hier über die Preissteigerung rings um uns her. Und ich frage mich, was haben Sie beizutragen?
Inflation an sich, beziehungsweise Preissteigerung, ist ja jetzt kein Thema, was neu ist. Ist jetzt bloß in der Gesellschaft angekommen, weil es so extrem zurzeit ist. Und mir fehlt in der ganzen Diskussion, dass da überhaupt gar kein Fokus, also hier in der Sendung war es, glaube ich, noch nicht. Und generell, wenn man es quasi in den Medien sieht, dass überhaupt kein Fokus auf die Geldpolitik gelegt wird, die derzeit oder die seit ein paar Jahren oder generell neue Geldpolitik seit 50 Jahren stattfindet.
Mhm. Was fehlt denn da Ihrer Ansicht nach?
Überhaupt, dass das angesprochen wird. Und zwar, dass wir quasi seit 50 Jahren in einem Experiment leben, als der Goldstandard abgeschafft wurde und wir unsere Fiat-Währung, die man so nennt, quasi Euro, der US-Dollar, dass die quasi in unbegrenzter Menge ausgeweitet wird und dass das einfach auch zur Inflation führt. Klar, Angebot und Nachfrage, die quasi durch Krieg und Corona jetzt erschüttert wurden, trägt auch dazu bei, aber ganz großer Teil halt auch diese inflationäre Geldpolitik.
Die Geldpolitik, und wie würden Sie der begegnen? Das habe ich noch nicht verstanden.
Also hört sich vielleicht radikal an, aber unser Geld, was wir in der Art jetzt haben, ist einfach kaputt. Wie gesagt, das ist ein Experiment, das seit 50 Jahren läuft und wir brauchen halt wieder ein gutes Geld, ein Geld, was nicht inflationär ist, sondern was an eine Menge gekoppelt ist.
Was wäre das?
Quasi nicht unbegrenzte Arbeit.
Muscheln, Naturalien oder Bitcoin?
Genau, früher war es halt Gold gewesen über Jahrtausende. Gold weiß man ist schwer, also da gibt es nur eine begrenzte Anzahl auf der Welt. Und heutzutage durch die Technologien, die sich quasi in den letzten Jahren entwickelt haben, haben wir halt ein neues Medium, und zwar Bitcoin, was quasi digitales Gold ist und einfach viel mehr Vorteile bietet.
Sagen die Befürworter, ne?
Also ich würde gerne ein Argument hören, was dagegen spricht.
Mhm. Kann ich jetzt nicht bieten, weil das ist ja keine Bitcoin-Sendung. Ich nehme das, nehme das aber auf jeden Fall mit und danke für den Hinweis. Aber vielleicht ist es ja mal ein eigenes Thema hier für die Sendung, Kryptowährung und was sie zu bieten haben, was dafür und was dagegen spricht.
Nur Bitcoin.
Nur Bitcoin. Okay, alles klar. Danke für die Präzisierung. Eins
würde ich noch loswerden.
Ja,
denn unsere jetzige Geldpolitik ist auch führt auch dazu, dass unser Planet quasi zerstört wird. Durch diesen ständigen Konsum, durch diese ständige Inflation. Wäre es vielleicht angebracht, dass wir wirklich mal einen radikalen Schritt nehmen. Und zwar auch aus der Politik sollte dieser kommen, muss der kommen, um quasi auch nicht nur immer da Windräder aufstellen oder da irgendwas subventionieren, sondern generell an der Geldpolitik ansetzen und nicht diese inflationäre oder diese Inflation ständig fördern.
Sebastian, danke für den Anruf.
Ja, bitte.
Tschüss. Ciao. Und an der Strippe habe ich hier auch Ingrid. Guten Morgen.
Ja, guten Tag.
So, hilft Ihnen das weiter mit dem Bitcoin?
Nein, das ist überhaupt nicht mein Thema, sondern ist ein sehr persönliches, beziehungsweise was wahrscheinlich auch andere Menschen betrifft, die mit ihrer Rente über der Grundsicherung liegen und in keinster Weise von dieser Regierung bedacht worden sind. Also meine Situation, ich bin Sozialpädagogin und Supervisorin gewesen, in Erwerbsminderungsrente gekommen 2010 und habe dann geweint, weil ich früher gut verdient habe und dann mit zwei Renten knapp über der Grundsicherung lag. Und jetzt mit drei Renten auch noch eine aus Spanien, 1200 Euro habe und eine Wohnung, 33 Quadratmeter. Also ich weiß nicht mehr, wo ich sparen soll. Und es ist mir völlig schleierhaft, wie ich also die Preissteigerung, Ökonomen haben gesagt, es wird pro Haushalt 8 bis 1000 Euro kosten, nur die Heizung und Strom, wie ich das dann finanzieren soll, wenn die Regierung weiter Leute wie mich völlig außen vor lassen.
Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich die Sendung verfolgt, vielleicht auch die Frau gehört, mit der ich sprach, von der Verbraucherzentrale, die Spartipps hatte, also beispielsweise Einkaufsliste schreiben und alle Abos kündigen, die man gar nicht braucht. Das haben Sie sich eh alles schon selber gedacht und brauchen das nicht noch im Radio zu hören. Das heißt, Sie sehen bei sich überhaupt keine Möglichkeit mehr, noch irgendeine Kopeke einzusparen und sagen, jetzt ist die Politik dran.
Naja, also zum ich bin ja sehr enttäuscht von Rot-Grün, weil FDP ja jede soziale Verteilung ablehnt. So ist jedenfalls mein Eindruck. Die Leute, die Autos fahren, kriegen die Pauschale, egal wie was sie für ein Einkommen haben. Und die Rentner sind vielleicht absichtlich oder unabsichtlich außen vor, aber ich finde, jemand, der unter 2000 Euro Bruttorente hat, wie soll er damit klarkommen? Ich habe überlegt, ob ich meine Fahrkarte kündige, aber ich gehe am Rollator. Ich schaffe solche Wege zu den Angeboten, die es gibt, ohne diese Karte nicht. Also ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich sparen soll. Früher ist es mir so 1-200 habe ich gespart oder Freunde haben mir eine Brille oder sonst was finanziert. Und das ist eigentlich ein unmöglicher Zustand.
Jetzt haben Sie ja gerade die Energiekosten angesprochen, die dann im nächsten Winter, jetzt ist ja erstmal Frühling und Sommer, aber im nächsten Winter kommen die auf Sie zu. Haben Sie eine Idee, Ingrid, wie Sie denen begegnen können?
Nein, das sage ich ja gerade. Also ich bin ja auch Supervisorin. Ich würde als ich wusste, wie gering meine Erwerbsminderungsrente unter Schröder geworden ist, bin ich putzen gegangen, aber ich bin jetzt körperbehindert und kann das nicht mehr. Mhm. Als Supervisorin komme ich nicht mehr rein, als zum Beispiel Patientenfürsprecherin, solche Dinge könnte ich auch mit meiner Ausbildung machen, hat man keine Chance reinzukommen. Also ich weiß es einfach nicht.
Ingrid, besten Dank für Ihren Anruf und für die Schilderung.
Ja, vielen Dank.
Auf Wiederhören. Tschüss.
machen Sie sich für uns stark, bitte.
Und weitere Anrufe nehmen wir natürlich entgegen unter 0331 70 99 111. Wir haben in dieser Sendung gesprochen über die Preissteigerungen, die uns umgeben und wie Sie ganz persönlich damit umgehen, was Sie sich aber auch politisch erwarten oder erhoffen im Umgang damit. Auf radio1.de haben wir Sie gefragt, wie stark Sie die gestiegenen Preise im Alltag merken. 3% der Menschen, die abgestimmt haben, sagen gar nicht, also kommt nicht bei Ihnen an. 45% sagen, das ist deutlich spürbar, dass sich um uns her alles verteuert. Und auf Insta hat Stefira geschrieben, auf die Frage hin, wie geht sie mit den gestiegenen Preisen um? Wir kaufen bewusster ein, weniger Bio, auch wenn es sehr schwer fällt. Und Michels RB hat geschrieben, bewusster einkaufen, nach Angeboten Ausschau halten und nur noch mit Einkaufszettel. Das war ja auch ein Tipp der Expertin von der Verbraucherzentrale. Und Holzius Ratius hat geschrieben, es ist zum Heulen als Hartz-IV-Empfänger. Mittlerweile fast 20 Euro mehr Ausgaben die Woche. Also da kommt das direkt an. 2 Scheine mehr pro Woche bei den Mehrausgaben. Dann haben wir gefragt, alles wird teurer. Wie hat sich euer Konsumverhalten verändert? Und Matthias hat geantwortet, mehr BVG, weniger Auto. Das steht jetzt am Stadtrand in der Nähe eines S-Bahnhofs. Schont die Nerven und den Geldbeutel und die Umwelt. Und er schreibt dazu, das sei auch so gut wie zeitneutral, weil ja permanent Stau ist. Ulrike Koh hat geschrieben, sie hat ihr Konsumverhalten kaum verändert. Ich habe auch vorher schon nur das Nötigste gekauft. Vielleicht ist eine gewisse Preisanpassung für das Bewusstsein einiger Konsumenten gar nicht mal so schlecht und das einzelne Produkt wird wieder geschätzt. Und Jane Janke hat geschrieben, ich konsumiere deutlich bewusster, heißt, ich überlege 3-mal, ob das, was ich früher bedenkenlos mitgenommen habe, ob ich das tatsächlich brauche. Und Jane schreibt, ich horte keine Lebensmittel, achte noch mehr darauf, dass nichts verkommt oder weggeschmissen wird. Und tatsächlich, schreibt sie, hat sie einige dringend notwendige Anschaffungen, die eigentlich erst für die zweite Jahreshälfte eingeplant waren, vorgezogen, weil sie davon ausgeht, dass das so weitergeht, also dass alles immer teurer wird. Besten Dank für Ihre Beteiligung an dieser Sendung wieder mal.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir haben in dieser Sendung gesprochen über Preissteigerung und es ging darum, was Sie ganz persönlich dem entgegenzusetzen haben, also wo Sie wie versuchen zu sparen. Wir haben auch darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es denn staatlicherseits gibt, da zu regulieren einerseits oder abzumildern andererseits. Und der Volkswirt Florian Freund hat gesagt, leider, der Staat hat da wenig Einfluss.
Das ist schwierig, weil diese Preissteigerungen beruhen ja im Wesentlichen dadurch, dass jetzt bestimmte Rohstoffe knapper werden, sei es am Energiemarkt, sei es am Weizen, wo wir das jetzt beobachten. Da kann der Staat jetzt erstmal eigentlich gar nicht so viel machen, außer was Sie jetzt schon angesprochen haben, eben Leute, die jetzt sehr stark davon betroffen sind, zu unterstützen.
Sagt Florian Freund, der zuständig ist für Marktanalyse beim Thünen-Institut. Dann waren Sie natürlich auch gefragt, also wo versuchen Sie zu sparen? Haben Sie überhaupt noch den Spielraum? Weil sparen muss man sich ja auch erstmal leisten können. Und hier kommen einige Ihrer Antworten.
Steigende Preise, das merke ich natürlich auch in meinem Geldbeutel. Ich bin eine, die sehr viel selber macht, Brot backen, Brötchen. Ich koche auch selber, gehe entsprechend einkaufen. Ich finde es absolut notwendig, über die Mehrwertsteuer vieles zu regulieren, also vor allem gesunde Lebensmittel günstiger zu machen.
Ich meine, ich habe gestern Tatsache meine letzten Haferflocken mit Wasser und Milchpulver gegessen. Das war's dann. Und heute habe ich 3 Schrippen angeschrieben bei meinem Zigarettenladen. Damit ich über den Tag komme. Ansonsten ist Ende Gelände. Und es interessiert auch niemanden beim Sozialamt, ob es einem gut oder scheiße geht. Es interessiert da keinen.
Ja, ich glaube auch, wir haben eine Krise, aber nur eine Krise für die Einkommensschwachen. Und deshalb muss die Gesellschaft jetzt solidarisch sein. SPD und Grüne müssen jetzt mal Kurs halten gegen die FDP und ihre Klientel. Sonst sind sie es nicht wert, wiedergewählt zu werden. Es ist unerträglich, wenn die FDP sagt, es gibt kein Geld, zum Beispiel für die Steuer für Lebensmittel abzusenken. Sie will das Geld für wohlhabende SUV-Fahrerinnen, die ihre 200 PS und 3 Tonnen günstig auf unser aller Kosten bewegen wollen.
Soweit die Antworten, zumindest die von Lilly, Marc und Tim auf unser Thema heute. Und ich bedanke mich nochmal bei allen, die mitgemacht haben. So, ich möchte mit Ihnen noch vorausschauen auf den kommenden Freitag. Diese Sendung hier funktioniert ja so im Idealfalle. Sie haben ein Thema, das Sie umtreibt. Sie schreiben es uns und wir backen eine Sendung drumherum. Genau das hat Dagmar gemacht. Die hat neulich geschrieben, hallo liebe Katja, der Weiterbau der A100 beschäftigt uns in Friedrichshain sehr. Niemand außer der FDP will diesen Ausbau, nicht mal der Senat. Ich glaube, das wäre ein richtig gutes Thema für deine Sendung. Und ich muss sagen, Dagmar, das glaube ich auch. Und deswegen wird es am Freitag hier bei uns diskutiert. Allerdings muss ich dazu sagen, ich glaube, es stimmt nicht ganz, dass niemand außer der FDP diesen Ausbau will. Es gibt eine Umfrage, der Tagesspiegel hat die beauftragt. Demnach sind insgesamt 54% der Befragten für einen A100-Weiterbau von Treptower Park über Ostkreuz bis zur Storkower Straße. 43% haben diesen als sehr positiv bewertet, 11% als eher positiv. Insofern kann ich mir vorstellen, dass dieses Thema hier heute in der Woche ziemlich kontrovers diskutiert werden wird. Sie können uns gerne jetzt schon sagen, für wie sinnvoll oder für wie antiquiert Sie diesen A100-Weiterbau halten. Und zwar, indem Sie Ihre Meinung schon mal dalassen unter 0331 70 99 555. Und wenn Sie ein Thema haben, was hier unbedingt hergehört, was hier diskutiert gehört, dann schreiben Sie uns eine Mail, so wie Dagmar das gemacht hat, und zwar an dieweber@radio1.de.